Ich fange mal an mit 1. Thessalonicher 5,23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Da klingt schon wieder durch von Paulus, dass er die Ankunft von Jesus erwartet. Aber das ist jetzt halt nicht das Thema, sondern er bezeichnet hier unseren Gott als Gott des Friedens. Und das ist einfach eine tolle Aussage. Gott des Friedens, der hat diese Aussage bezeichnet eigentlich die Wesensart von unserem himmlischen Papa. Ein Gott des Friedens ist er. Und das müssen wir auch wissen. Das ist sein Charakter, das macht ihn aus. Ja, ein Gott, der Frieden liebt und auch Frieden will. Und zwar ein Frieden für uns, für seine Kinder, für die Christen, und vor allem in uns, in unseren Seelen. Und da fängt es einmal an. Weil wenn du in deiner Seele nicht Frieden trägst und eine aufgewühlte, unruhige, gestresste Seele in dir sitzt, dann macht es nicht Spaß, oder? Da kann rundherum alles in bester Ordnung sein, aber wenn die Seele ein bisschen aus dem Ruder gekommen ist, dann funktioniert das andere oder dann gefällt das andere auch nicht unbedingt so toll. Also musst du wissen, unser Gott, unser himmlischer Papa ist ein Gott des Friedens und deshalb kann er auch den Frieden und will er auch den Frieden in deiner Seele, in deinem Herzen wiederherstellen. Das ist Gottes fast wichtigstes Ziel nach deiner Errettung, ja, weil es auch zur Errettung dazugehört. Und natürlich will er auch Frieden für das ganze Umfeld, in dem wir leben. Grundsätzlich natürlich auf der ganzen Erde. Weil er sagt ja im Vater unser Gebet, wie im Himmel, so auf der Erde. Und klar, im Himmel, da ist Frieden, da ist Herrlichkeit. Und er möchte, dass der Himmel in seiner ganzen Fülle sich auf der Erde manifestiert oder auch spiegelt. Aber lerne deinen himmlischen Papa als Gott des Friedens kennen. Weil viele Christen kennen ihn als Gott des Gerichts, der Strafe und des Zorns. Muss auch im Alten Testament vorrangig war, aber im Neuen Bund hat Gott sich ganz anders präsentiert. Jesus hat einen himmlischen Papa als Papa offenbart, als liebenden Papa, als gnädigen, barmherzigen, gütigen Vater, der seine Kinder, sein Volk segnet und heilt und Frieden gibt und Gnade schenkt und ja, Überfluss gibt. Und Jesus sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jetzt, wenn du die Bibel nimmst und die Evangelien liest, wie Jesus war, dann siehst du, wie der Vater ist. Und Jesus war nicht der, wenn sie erwartet haben, er kommt jetzt auch mit dem Schwert und mit Soldaten und allem Möglichen, also ein Anführer eines Heers ist oder so, wie sich heute das vorgestellt haben, die Römer in die Flucht zu schlagen. Nein, Jesus ist gekommen und hat Frieden verkündigt, weil er den Friedensgott offenbar gemacht hat. Und die Christen, die müssen ihren Glauben an diese Attribute anpassen, weil sonst erleben sie ihn ja gar nicht so. Ja, wenn jemand immer denkt, dieser Gott ist ein zorniger Gott, ein hartherziger Gott, ein strafender Gott, wie soll er denn seinen Frieden in sich groß werden lassen? Jesus sagt einmal zu einem Mann, es geschehe dir nach deinem Glauben. Also das macht schon was aus. Es nützt dir nichts, wenn Gott ein Gott des Friedens ist, aber du glaubst es gar nicht oder weißt es nicht. Dann erlebst du ihn auch nicht so, weil du was Falsches glaubst. Darum umdenken, Buße tun heißt dieses Wort, umdenken und erkennen, dass der Wille und das Leben des Papas Frieden ist. Im Psalm 35, 27 kann man es schon erkennen, da ist es schon angedeutet. Da schreibt der Psalmist, lass jubeln und sich freuen, die meine Gerechtigkeit wünschen, und lass sie stets sagen, erhoben sei der Herr, der den Frieden seines Knechtes will. Also erhoben sei der Herr, unser Gott, der den Frieden seines Knechtes will. Ja, heute sind wir nicht mehr Knechte, heute sind wir Kinder. Er will den Frieden seiner Kinder. Ja, und Knechte, ja gut, dienen tun wir ihm schon, aber dieses Wort Knecht gefällt mir heute nicht. Das klingt so minderwertig, abfällig. Wie früher ist der Bauern echt so ungefähr. Schufterei, keinen schlechten Lohn oder so. Das stimmt halt nicht. Wir sind Kinder Gottes, Erben Gottes, Befreite, Erlöste, Gerettete, ja, geliebte Kinder. Und unser Herr Jesus will unseren Seelen Frieden. Und da, wenn du den nicht hast, dann kannst du zu ihm kommen und ihn bitten, dass er in dir den Seelenfrieden freisetzt. Weil Jesus ist ja in dir, in deinem Herzen, in deinem Geist. Und von dort aus, wenn dieser Frieden fließt, dann wird deine Seele wieder in ein Friedenswasser eingetaucht und dir geht's gut. Und wenn die Seele Frieden und Ruhe hat, dann ist es angenehm, dann kann auch Freude daraus entstehen und viele andere gute Dinge. Aber da bleibt der Herr nicht stehen, er will auch Frieden mit unseren Nächsten. Wir sollen Frieden haben mit den Leuten, mit denen wir es zu tun haben. In den Ehen, in den Familien, in Beziehungen zu anderen Leuten, Arbeitskollegen, was es immer auch gibt. Frieden in allen Bereichen ist Gottes Wille. Und auch zwischen Nationen, oder, wo man jetzt sieht, dass Kriege sind, das ist nicht Gottes Wille. Nicht, dass jemand dann denkt, das ist alles Gottes Plan und das muss jetzt so sein und Gott hat das angeleiert. Das ist eine Lüge. Der Satan ist da der Urheber von solchen Kriegen und Zwistigkeiten, ob von klein an bis in groß in Kriege zwischen Nationen. Da muss uns das Rollenverhältnis klar sein. Gott hat nicht mit Satan das Geschäft getauscht. Der Herr ist der Gott des Friedens und der Satan ist der Gott des Unfriedens. Es gibt eine super schöne Aussage im Psalm 147, der Vers 14. Er sagt, der Psalmist, er, der Herr, schafft Frieden in deinen Grenzen oder auch an deinen Grenzen. Er sättigt dich mit besten Weizen. Also der Herr ist es, der Frieden schafft innerhalb deiner Grenzen. Ja, jeder Mensch hat so ein bestimmtes Gebiet, für das er zuständig ist in seinem Leben. Der eine mehr, der andere etwas weniger, je nachdem, wie Gott ihn eben eingesetzt hat. Aber der Herr ist es, der an den Grenzen Frieden schafft. Wenn Feinde dich attackieren, dann schafft der Herr Frieden. Innerhalb deiner Grenzen und an deinen Grenzen. Innerhalb, dass alles, was in deinem Gebiet abgeht, in Frieden abgeht. Und an deinen Grenzen, wenn Feinde dich attackieren, dass sie zurückgeschlagen werden und wieder Frieden ist. Gute Verheißung, wenn du Frieden irgendwo brauchst, dann nutz dieses Wort des Herrn, denn es steht fest und proklamiere es in deiner Situation und du wirst sehen, wie der Herr sein Wort auch dann erfüllt. Also nicht denken, weil in Endzeitreden von Kriegen und Kriegsgerichten und allen möglichen schlimmen Dingen steht, dass das Gottes Wille ist. Das heißt es noch lange nicht. Okay, es ist prophezeit, dass es so sein wird. Das heißt aber nicht, es ist Gottes Wille. Es sind Satans letzte Zuckungen vielleicht und seine bösen Werke. Also lass uns da nicht über den Tisch ziehen, weil wenn du dich da auf dieses Fahrwasser begibst, ist alles Gottes Plan, ist Gottes Wille, muss so sein, dann raubst du dir den Glauben an die Verheißung, dass der Herr der Gott des Friedens ist und Frieden schafft an deinen Grenzen. Okay, was außerhalb deiner Grenzen ist, ist wieder was anderes, aber für dich und für mich ist es immer maßgeblich, dass Frieden in und an unseren Grenzen ist. Wie weit sich das ausdehnt, ist wieder eine andere Sache, aber grundsätzlich sehe ich so, wenn in deinem Leben Frieden ist, angefangen von deinem Seelenfrieden bis in deine Familie, dein Umfeld, dann ist es etwas, was sich vielleicht ausbreitet, weil andere sehen, hey, der hat Frieden in seinem Leben, das möchte ich eigentlich auch. Ja, es färbt vielleicht auf einen oder anderen ab. Und so ist es dann ganz gut, dass sich das ausbreitet. Denn unser Gott ist ein Gott des Friedens. In Jesaja 9,5 bezeichnet man ihn auch als Fürst des Friedens. Ja, Fürst heißt der Erste. Dann kannst du sagen, ja gut, unser Gott ist der Erste, der Frieden will. Der Fürst des Friedens, der Erste des Friedens. Er will als allererstes Frieden. Deshalb hat er auch diesen Jesus für uns geopfert, damit Frieden ist zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen. Damit Frieden ist, dass das trennende Element, sage ich immer, die Sünde beseitigt ist. Dann kann Frieden sein. Dann ist der Streitpunkt weg. Okay, eines muss man noch dann vielleicht mit hineinnehmen. Manchmal wird und muss der Herr auch Krieg führen, Und wenn seine Feinde zurückweichen müssen, dann ist er auch einmal ein Gott des Krieges. Das muss man einfach auch so mit hineinnehmen in diese Lehre. Es ist nicht der Gott des Frieden, Freude, Eierkuchen, sondern wenn die Feinde zurückweichen müssen, dann ja, zieht der Herr aus auch mal mit Macht und Stärke und sendet seine Engelsheerscharen und die satanischen Mächte. Und alle, die da auf dieser Ebene sind, müssen einfach dann zurückweichen. Es gibt noch eine tolle Verheißung, wo es um den Frieden geht. Sprüche 16,7. Hier sagt uns die Schrift: Wenn der Herr an den Wegen eines Mannes wohlgefallen hat, lässt er selbst seine Feinde mit ihm Frieden machen. Also wenn deine Wege dem Herrn wohlgefallen bereiten, dein Ton und dein Glauben, dein Denken, dein Verhalten, dann macht er Frieden, ja, solchen Frieden, dass sogar die Feinde mit dir Frieden machen wollen. Das ist eine ganz tolle Sache. Dann werden nämlich aus Feinden plötzlich Freunde. Ja, da wo ewig schon Nachbarschaftsstreitereien waren, können Freunde werden. Ehen können geheilt werden, Familien können wieder zusammenwachsen, zusammengeführt werden. Da wo Feindschaften und Streit ist, ja, da lässt der Herr Frieden machen. Das kann unser Herr. Das ist für ihn kein Problem, wenn er sieht, aha, mein Kind, Sohn oder Tochter, ist dann egal, hier steht zwar Mann, aber das ist auch die Frau gemeint, die wandelt auf meinen Wegen, ich habe Wohlgefallen an dessen Handeln, Glaubens und Einstellung und Gebete natürlich. Ich kümmere mich jetzt dann, dass ich Frieden mache mit all denen, die gegen mein Kind da arbeiten, und dann wird es einfach besser in deinem Leben. Wie gesagt, eine gute Nachbarschaft ist was wert. Weil wenn du irgend so einen Nachbarn hast, der sonst nichts tut, als zu schauen, wo er dir ans Bein pinkeln kann, dann ist das nicht angenehm. Aber der Herr kann diesen Frieden wiederherstellen. So sagt es uns das Wort. Der Friedefürst will Frieden. Er will als allererstes Frieden, weil er ist ein Gott des Friedens. Ja, er stiftet Frieden unter Christen. Ja, muss man da überhaupt? Jawohl, das muss man schon, weil auch unter Christen gibt es oft Streitereien, Meinungsverschiedenheiten, verschiedene Verständnisse von Bibelversen und so weiter, wo dann drüber gestritten wird. Und jeder will Recht haben und er weiß es besser wie der andere und. Und so sind schon manche Gemeinden gespalten oder vernichtet worden mit so einem Krampf. Deshalb stiftet der Herr Frieden. Und wo Jesus in einer Gemeinde das Haupt ist, ja, nicht irgendwo außen vor gelassen wird, dann ist der Friedefürst der, der Frieden schafft und alles in Ordnung bringt. Wenn er aber nicht der Herr ist in der Gemeinde, sondern ja, die schlauen Leute mit ihrem religiösen Wissen, dann zischt es manchmal gewaltig. Aber wenn man ihn Herr sein lässt, egal ob jetzt in Gemeinden oder im Privatleben oder sonst wo, wenn man ihn Herr sein lässt, dann stiftet er Frieden. Dann schafft er Frieden. Dann ist das kein Problem. Er lässt sogar die Feinde mit ihm Frieden machen, sagt er. Und wie viel mehr dann auch die Brüder und Schwestern. Er schafft Frieden. Aber man muss ihn das einfach auch tun lassen. Das ist eine Bedingung, steht einfach dabei. Man muss es ihm ja, anvertrauen und zutrauen vor allen Dingen. Viele trauen ihm ja das gar nicht zu. Also es geht ja gar nicht. Also mit dem, da sind wir ja schon Jahrzehnte im Clinch und was der mir schon alles angetan hat und so weiter. Vom Verstand her vielleicht auch tatsächlich unmöglich, dass da Frieden sein soll. Aber bei Gott sind eben alle Dinge möglich. Also die Bedingung, du musst es wollen, du musst dafür beten und du musst auch gehorchen. Es kann nämlich auch sein, dass du einen Teil Schuld hast an dem Streit und an diesem ganzen Zwist. Dann heißt es auch gehorchen und einmal Schritte gehen, aufeinander zugehen, vergeben, Dinge ausräumen, einmal nachgeben, vielleicht auch einmal sich entschuldigen, wenn man merkt hat, ja, da habe ich auch mal über die Stränge geschlagen oder so. Dann ist der Gott des Friedens der Erste, der Gewehr bei Fuß steht und da Recht und Ordnung schafft und Frieden schafft. Davon kannst du ausgehen. Selbst zur Zeit von Paulus gab es schon diese Probleme in den ersten Gemeinden. Er schreibt an die Korinther, 2. Korinther 13, 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Also sehen wir, dass irgendwas war nicht ganz astrein. Er sagt, lasst euch zurechtbringen, ja, hört mir zu oder ja, verändert euch, lasst euch verändern. Lasst euch ermuntern, ermutigen, ja, wieder aufrichten. Seid eines Sinnes, streitet nicht, heißt es eigentlich. Haltet Frieden untereinander. Und wenn ihr das tut, sagt der Paulus, wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Ja, wieder eine kleine Bedingung da mit drin. Haltet Frieden untereinander. Soweit es an euch liegt, sagt der Paulus, haltet Frieden mit allen Menschen. Das ist ganz wichtig, weil der Gott des Friedens liebt Frieden. Und dann ist er auch mit uns, mit euch, sagt er hier. Also gleichgesinnt zu sein, nicht auf Streit aus sein, nicht unbedingt Recht haben wollen und andere von seiner eigenen Meinung unbedingt überzeugen wollen, Schuld zuweisen oder anklagend sein, alle diese Dinge sind nicht in Richtung Frieden. So rechthaberische Leute sind halt oft einfach ein Problem. Ja, die Egoisten. Und selbst wenn man Recht hat oder meint, man hat Recht, man muss ja dann nicht unbedingt auf das Recht pochen. Ich habe Recht, ich bin der Schlauere von uns allen oder so. Und selbst wenn du Recht hast, okay, wenn andere momentan eine andere Meinung haben oder einen anderen Erkenntnisstand oder die Sache vielleicht von einer anderen Seite betrachten, dann muss man es halt einfach einmal so stehen lassen und unserem Herrn Jesus übergeben, dem Fürst des Friedens und dem Geist der Wahrheit und der Offenbarung. Und dann kommt das alles wieder ins rechte Lot. Nur wenn der rechthaberische und der egoistische Mensch immer so auf sein eigenes Wissen und Erkenntnis und Ego pocht, egal was die anderen sagen, dann kann es einfach Schwierigkeiten geben. Das sollte nicht so sein. Und wenn ein Christ aber vom Geist Gottes geleitet ist, dann kommt es nicht so weit. Dann wird er nämlich auch ein Christ des Friedens sein. Wenn es einen Gott des Friedens gibt, dann muss es auch einen Christ des Friedens geben. Sage ich, es steht jetzt nicht in der Bibel, aber es ist die logische Folgerung. Weil wenn ein Christ aus Gott geboren ist im Geist, dann will er genauso Frieden wie der Geist, der in ihm wohnt. Das ist ja logisch. Okay, das sündige Fleisch will was anderes, das will Tod und Unfrieden, sagt uns der Römer 8,6. Paulus sagt, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Also sehen wir, der Geist, der wiedergeborene Geist, er will Frieden, er will Leben, er will das Gute. Das Fleisch, das Sündige, das will einfach das nicht, das will Tod, ja, und Unfrieden, Streitereien. Deshalb fordert uns ja der Paulus auf, werdet voll Geistes und wandelt im Geist. Es gibt nichts Besseres für einen Christen. Wenn du im Geist wandelst, dann lebst du im Frieden und in der Freiheit in Christus. Der Satan attackiert natürlich das. Er möchte das nicht, dass die Christen im Frieden leben und in Freiheit leben. Darum versucht er mit allen möglichen Tricks, die Christen gegeneinander auszuspielen, einen Wurm reinzubringen, Lügen, Gebäude aufzurichten, ja, irgend sowas, sowas. Und was ich auch immer wieder beobachtet habe schon, Satan schleust Leute in die Gemeinden ein, die eigentlich gar nicht so richtig gläubig sind und die den Wurm da reinbringen. Kommen wir dann auch nochmal drauf. Auf jeden Fall müssen wir diesen Leuten oder auch diesen Attacken Satans wirklich widerstehen. Aber wenn einmal der richtige Wurm drin ist, dann wird es schwieriger. Und wenn man von Haus aus gleich einmal dem widersteht, wenn die Gedanken losgehen, ah, der hat aber gesagt, und der macht aber, und also dann schon widerstehen mit dem Blut Jesu und mit der Macht seines Namens und so weiter, dann kommt es gar nicht so weit, dass Worte ausgesprochen werden, wo einer den anderen mit Worten verletzt oder ins Herz sticht sozusagen, ja. Und dann hat der Satan das Spielchen verloren. Wenn man aber dem Satan auf den Leim geht und Worte dann fallen und Verletzungen entstehen und dann Gegenattacken kommen, dann wird es schon ein bisschen härter. Von Haus aus widerstehen ist die beste Methode. Der Paulus sagt uns im Philipperbrief: Der Gott des Friedens ist nahe. Freut euch. Ja, der Gott des Friedens ist nicht irgendwo weit weg im Himmel, sondern er ist sogar in uns, in unserem Geist. Ja, und sein Friede ist dann größer als unser Verstand und bewahrt unsere Herzen und Gedanken in aller Wahrheit, in Ruhe und Frieden. Dann hat Angst, Sorge oder Rachegelüste einfach keinen Raum mehr, weil sein Friede sich ausbreitet und die Oberhand behält. Also das steht alles in Philipper 4, Vers 4 bis 9. Ich lese aber das jetzt trotzdem damit vor. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Herr ist nahe, da sollen wir uns freuen und nicht besorgt sein. Und der Friede, sein Friede, der übersteigt unseren Verstand. Unser Verstand, unser Kopf, der spielt manchmal ein bisschen verrückt. Ja, vor allem dann, wenn der Feind seine feurigen Pfeile losgeschickt hat. Dann spielt der Verstand oder auch das Gemüt, die Seele mal ein bisschen verrückt. Aber der Friede Gottes übersteigt es alles. Und er bewahrt, sagt der Paulus hier, unsere Herzen, unsere Gedanken in Christus Jesus. Er bewahrt uns in Wahrheit und in Frieden. Das sind wunderbare Aussagen und die dürfen wir als bare Münze nehmen. Zweifle es nicht an. Glaube ist ganz einfach. Glaube muss einfach sein. Ja, und nimm das als bare Münze und ihr wirst sehen, wie der Heilige Geist das Wort bestätigt. Und sein Friede, deinen ganzen Verstand und deine Gefühle einfach übersteigt und den Frieden und die Ruhe wiederherstellt. Der Gott des Friedens, sagt hier der Paulus, er wird mit uns sein. Und dann schafft er auch Frieden. Egal ob in der Seele oder außenrum irgendwo, wo halt der Unfrieden steckt, der Gott des Friedens wird mit uns sein. Und er wird Frieden schaffen. Ja, er wird den Gott des Unfriedens, den Satan, unter unsere Füße tun. Habt ihr das schon mal gelesen im Römer 16, 20? Unter unsere Füße, nicht nur unter seine Füße, unter unseren Füßen wird der Gott des Friedens den Satan zertreten. Römer 16, 20. Ja, weil wir in seinem Namen die Herrschaft haben, die Friedensherrschaft. Ja, sein Reich ist nämlich ein Friedensreich. Und wenn wir sagen, Friede geschieht oder Friede sei, dann hat es Auswirkungen. Proklamier den Frieden des Reiches Gottes, den Frieden Gottes über deine Situation und es wird sich Frieden ausbreiten. Er sagt hier weiter im Römer 16, 20, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und das gehört ein bisschen mit hinein. Da wo die Gnade ist, da kann Friede ungehindert sich ausbreiten. Ja, wo das Gesetz sich breit gemacht hat, das Gebot und die Verdammnis, da tut sich der Frieden ein bisschen schwer. Ja, der wäre zwar da, aber er dringt nicht durch. Aber wenn die Gnade offenbar ist, dann wird auch der Frieden offenbar. Und wenn deine Seele Frieden hat, dann ist es schon mal sowas von großartig. Selbst wenn außen rundum noch alles ein bisschen im Chaos ist und dich das aber nicht toucht, dann ist es schon eine super Sache. Aber da soll man nicht stehen bleiben, auch das Außenrum gehört, alles was zu deinem Verantwortungsgebiet gehört, auch unter den Frieden Gottes. Und der Feind unter unsere Füße. Ja, der Feind hat nicht das Recht, auf unseren Kopf herumzutanzen oder auf deine Schulter zu sitzen und in dein Ohr zu flüstern und seinen ganzen Schrott, sondern er gehört unter deine Füße, zertreten, also das heißt unschädlich gemacht, nicht mehr fähig, irgendwas zu tun. Das ist das richtige Verhältnis. Kannst du sagen zu deinem Feind, ich Chef, du nichts. Ja, ganz einfach, weil du bist Chef in deinem Leben, weil der Herr dich bevollmächtigt hat, in seinem Namen Autorität auszuüben, ja, zu regieren und Herrschaft auszuüben. Und da kommt noch was dazu, dass es dann eine Folge ist. Und zwar etwas ganz Großartiges kommt da noch dazu. Freiheit. Ja, wenn du Frieden hast und der Satan unter deinen Füßen steckt, wo er sich nicht mehr rühren kann, dann ist Freiheit. Freiheit in Christus. Ja, wenn die Mächte unter deinen Füßen zertreten sind, können sie dir nichts mehr tun. Und dann ist Raum für Gottes Geist und für all seine Segnungen. Die Schrift sagt so klar und deutlich, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. 2. Korinther 3,17. Ja, und der Geist des Herrn, wo ist er denn? Wenn du im Heiligen Geist getauft bist, dann ist der Geist des Herrn in dir. Der Gott des Friedens, der Geist des Friedens ist in dir. Und er schafft auch Freiheit. Ja, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Da ist nicht mehr Knechtschaft, Gebundenheit, was soll ich noch sagen, Piesackerei, Raub und Diebstahl und sonstige schlimme Dinge. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Weil der Gott des Friedens ein Gott der Freiheit ist. Und Jesus wurde von Gott gesandt, um Freiheit auszurufen und auch Freiheit zu schaffen für sein Volk, für seine Kinder. Lukas 4,18 zitiert Jesus eine Schriftstelle, ich glaube Jesaja ist es, wo er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und so weiter. Also Gott hat Jesus gesandt als Mensch, um den Gefangenen Freiheit auszurufen. Der hat die Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden. Sein Auftrag. Und den Auftrag hat er auch erfüllt. Die Menschen sind nämlich gefangen gewesen. Gefangen in der Sünde, gefangen in Satans Machenschaften, gefangen unter der Herrschaft des Todes. Und da hat Jesus Freiheit ausgerufen. Jesus hat die Tür aufgemacht von diesem Gefängnis des Todes, dass die Menschen herausgehen können und ewiges Leben haben können. Und dann auch noch ein Leben in guter Qualität, ein Leben in Freiheit und in Frieden. Aber diese Wahrheiten des Wortes Gottes müssen erstens einmal gelehrt oder gepredigt werden, müssen erkannt werden, angenommen werden, weil umso mehr, wenn das ein Christ erkennt, dass es Gottes Wille ist, dass er in Frieden und in Freiheit sein soll, umso mehr wird er das auch erleben. Jesus sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also sehen wir, Wahrheit ist eine Grundbasis für Freiheit. Das gehört irgendwo zusammen. Wenn ein Mensch die Wahrheiten des Evangeliums nicht kennt, wird er ein Problem haben mit Freiheit. Und Jesus hat gesagt, er ist gekommen, eine gute Botschaft zu verkündigen. Und eine gute Botschaft ist halt, wenn Menschen frei werden. Eine gute Botschaft ist nicht, wenn es heißt, ja, du musst noch 20 Jahre in diesem Kittchen verbringen oder du musst ja sowieso mal in die Hölle gehen. Das ist keine gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, hey, du kannst rauskommen, hey, du kannst ewiges Leben haben, hey, du kannst gerecht werden, hey, die wird alles vergeben. Ich schenke dir Gnade, das ist eine gute Botschaft und das ist die Wahrheit und diese Wahrheit macht frei. Das bringt den Menschen auf die Idee, hey, jawohl, das will ich ja. Ich kann raus aus meinem Gefängnis. Und er nimmt Jesus an, als seinen Erlöser und Herrn und dann führt er ihn raus aus seinem Kittchen, aus dieser Gefangenschaft des Todes und des Fluches und der Sünde und Satans und so weiter. Das ist die Wahrheit. Und das ist die Basis. Dann geschieht auch Freiheit. Das Evangelium der Gnade bringt uns diese Wahrheit. Und es setzt auch heute noch Menschen frei. Frei von der Gebundenheit der Sünde und des Todes und des Fluches und der Verdammnis und von allen satanischen Mächten. Nicht denken, ja, das war damals so. Heute ist es genauso. Unbedingt. Deshalb sollen die Menschen von Jesus hören, ja, aber so von Jesus hören, wie es wirklich ist, nicht so, wie die Kirchen ihn mitgeteilt haben, weil das ist keine Freiheit, da kommt wieder das Gesetz und das Gebot und die Verdammnis. Nein, das gute Evangelium gibt den Menschen eine Freiheit und einen Frieden in ihre Seele. Galater 5,1 schreibt der Paulus, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Er hat uns frei gemacht, damit wir auch frei sein können. Und er schreibt weiter, steht nun fest, ja, in dieser Freiheit, in dieser Wahrheit und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Was meint er denn da, ein Joch der Sklaverei? Da sind religiöse, jüdische Gesetzesvertreter wieder in die Gemeinden gekommen, haben sich eingeschlichen und wollten den Christen da wieder das Gesetz des Mose unterjubeln, mit Beschneidung, mit allen möglichen Dingen, was halt das Gesetz fordert. Und da warnt der Paulus davor. Das gibt wieder ein Joch der Sklaverei. Das Gesetz ist ein Joch der Sklaverei. Aber Jesus hat uns frei gemacht für die Freiheit und nicht für eine Sklaverei. Nicht von einem Joch ins andere Joch. Und das ist auch heute noch ein Problem. Religiöse Geister lauern den Christen auf und wollen die Christen von dieser Freiheit berauben und wieder in diese Knechtschaft des Gesetzes bringen. Und nicht bloß jüdische Gesetzesvertreter, auch die Kirchen mit ihren 10 Geboten und was noch, Beichtspiegeln und Zeug, ist genau das Gleiche. Es kommt ja aus dieser Richtung. Das gehört nicht mehr. Das ist wieder ein Joch der Sklaverei. Das gehört nicht mehr zu den Christen. Wir werden durch den Geist geleitet und nicht durch den Buchstaben, nicht durchs Gesetz, sondern das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. Und es hat uns frei gemacht, steht geschrieben, vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also dieser Gesetzmäßigkeit, du bist der Sünder, du musst sterben, ewig tot, das ist nicht mehr unsere Sache. Wir haben ewiges Leben. Das ist das, ja, der Unterschied einfach. So, der Paulus schreibt hier weiter mit dem Unterjochen, Galater 2,4. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Auch da warnt er schon, die Galater. Ja, die haben sich schon reingeschlichen. Falsche Brüder nennt er sie hier. Die tun so, als ob sie gläubig wären, dass sie Christen wären, sind sie aber nicht. Falsche Brüder schleichen sich ein. Ja? Und sie, was wollen die? Unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, sie belauern, damit wir wieder in Knechtschaft kommen. Deshalb, Achtung, solche falsche Brüder gibt es auch heutzutage. Ja, ich stelle das immer wieder fest, wenn ich so Gemeinden betrachte, es sind immer ein paar dabei, die sich ein bisschen so in den Vordergrund spielen, meistens dann im Lobpreis vor der ersten Reihe mit allen möglichen Gebärden und Fähnchen und allem möglichen Zeug. An dem kennt man es meistens schon. Das sind so die religiösen Leute. Die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, das ist ein Attribut. Ja, das Wegschauen von Jesus, schau mich an. Wie ich das Fähnchen hier toll wehen kann, wie ich hier toll die Hände heben kann, wie ich hier toll meinen Herrn preise, so ungefähr. Da geht es nicht um Jesus, da geht es um sie selber. Und die anderen sollen dort hinschauen. Und das ist die Gefahr. Also es kommt nicht darauf an, welche Gebärde ein Mensch im Lobpreis macht, sondern auf das, wo das Herz hinschaut. Das ist der Unterschied. Jetzt nur ein Beispiel. Ja, oder es schleichen sich Leute ein, die einfach immer partout irgendwo Zweifel säen wollen, religiöses Zeug wieder hineinmischen wollen in die Gemeinden. Und das muss man einfach vorsichtig sein und sich entschieden dagegen wehren. Also glaubt nicht jede Lehre oder jedes religiöse Getue. Seid einfach da vorsichtig. Es gibt es heute noch genauso und es gibt genüge solches Zeug. Aber wir sind berufen, frei zu sein, um Gott zu dienen und nicht dem Satan oder der Sünde oder auch nicht dem Gesetz von Mose. Wir sind frei, um unserem himmlischen Papa, dem Gott des Friedens, zu dienen. Und das ist die Wahrheit. Ja, Galater 5,13 sagt, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Ja, und dann fügt er aber noch was an. Nun gebraucht diese Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Diese Freiheit darf man nicht falsch verstehen. Also jemand meint, ja, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich gerade noch tun und lassen, was ich will. Das ist damit nicht gemeint, nicht dem Fleisch Anlass geben zu sündigen oder Freibrief zu geben zu sündigen. Das wäre falsch verstanden. Das tun zwar manche, aber das funktioniert auf Dauer nicht, weil der Herr lässt sich ja nicht spotten. Sondern diese Freiheit ist, dass wir einander dienen und einander lieben. Ja, und vergeben und versöhnen und in Frieden miteinander leben. Dafür hat Jesus uns frei gemacht. Dann stell dir mal vor, alle Menschen auf der Welt würden einander lieben und in Frieden leben. Das ist ja fast unvorstellbar, oder? Aber es kommt, wenn Jesus wiederkommt, wird es dann so sein. Weil da gibt es keinen mehr, der Stress haben will und Unfreiheit und Krieg und Zeug. Dann braucht man nicht mehr das ganze Militärmaschinerie, weil das, was so viel Ressourcen und Finanzen verschlingt und Menschen tot macht und keine Ahnung, was noch alles passiert. Wird man nicht mehr brauchen. Also diese Freiheit in Christus soll nicht vom Fleisch missbraucht werden, um alle möglichen bösen Dinge zu tun, sondern wir sollen diese Freiheit benutzen, damit wir einander in Liebe begegnen und einander dienen. Das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Römer 6, 18 sagt uns der Paulus, frei gemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Jetzt kommen wir am Punkt. Das ist, was A und O ist, diese Freiheit. Er hat uns frei gemacht von der Sünde und dann auch von deren Folgen. Fluch, Armut, Stress, Krankheit, was es halt alles gibt, alles Schlechte und Böse, davon sind wir freigemacht, weil wir von der Sünde befreit wurden. Wir sind nicht mehr Sünder, sondern Gerechte. Unsere Stellung in Christus. Deshalb sind wir Diener der Gerechtigkeit geworden. Aber ein Gerechter wird auch gerecht leben. Ein Gerechter wird auch gerecht handeln, gerecht denken, ein Gerechtigkeitsgefühl mit Wahrheit gespickt haben und so auch leben. Und dann funktioniert es. Dann funktioniert das Leben auch ohne Waffen und ohne Gerichtsvertreter, Anwälte und Richter und so weiter, weil sich die Menschen dann einigen, vergeben, Lösungen suchen. So können wir es machen, passt. Oder? Also einfach. Wir sind der Sünde gestorben, weil die Sünde ist das, die diesen Unfrieden, diese Streitereien, diese Unfreiheiten eigentlich auch erzeugt. Und wir brauchen der Sünde nicht mehr dienen, sagt er hier. Das heißt, wir brauchen nicht mehr sündigen. Wir können sündigen, aber wir müssen es nicht mehr, weil wir jetzt Diener der Gerechtigkeit geworden sind. Also der Sohn Gottes hat uns wirklich frei gemacht, sagt der Jesus in Johannes 8, 36. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ja, die Pharisäer meinten, Freiheit, ja, sie sind doch niemanden Sklaven, sie sind ja selber die eigenen Herren und so. Aber er meinte, sie sind Sklaven der Sünde, Sklaven des Gesetzes. Und Jesus wollte eine ganz andere Freiheit hier zeigen oder predigen. Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit aus Glauben, das ist die Basis für ein geistliches Leben, für geistliches Wachstum. Ja, da kommt der Glaube in ungeahnte Höhen, dann kommen Gebetserhörungen, dann kommt Weisheit, dann kommt Erkenntnis, dann funktioniert es. Das Christenleben, wie man sich das eigentlich vorstellt. So wie bei Jesus. Jesus war unser Vorbild oder ist unser Vorbild und er möchte, dass die Kinder Gottes dem nacheifern und immer mehr so werden wie er und dann eben auch solche Ergebnisse hervorbringen wie er. Wenn die Herrlichkeit des Herrn Raum bekommt, werden auch die Dinge so geschehen. Also sei frei. Jesus hat dich frei gekauft. Die Tür ist offen. Sei ein Friedensstifter. Ja, sei so frei, kann man sagen. Sei so frei, ein Friedensstifter zu sein. Ja, sei du nicht der, der überall aneckt und Streit erregt und sonst was anstellt, weil sonst wird man dich eher als Handlanger Satans bezeichnen als ein Kind Gottes, oder? Und Jesus sagt, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Weil man kennt, der ist auf Frieden aus, der schafft Frieden. Das muss ein Sohn Gottes sein. Es muss ein Christ sein. Wenn du nur überall Schwierigkeiten verbreitest und Streitereien und üble Nachrede und keine Ahnung, was noch alles gibt, dann wird man dich nicht als Kind Gottes identifizieren. Wie gesagt, der Handlanger Satans wäre dann ein naheliegender. Und Jesus hat seine Jünger mal ausgesandt und hat gesagt, wenn ihr in ein Haus eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Ja, und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Sehen wir wieder, unser Gott ist ein Gott des Friedens und er möchte, dass dort Frieden sich ausbreitet, wo wir hingehen. Friede diesem Haus, bei den Juden heißt es Shalom, oder? Shalom, Friede diesem Haus. Und dann breitet sich dein Friede aus, weil du es gesagt hast. Und so mächtig sollen wir Christen sein, so vollmächtig. Ja, Friede diesem Haus und schon breitet sich Frieden aus. Nur wenn da keiner da ist, der Frieden haben will, dann breitet er sich nicht aus, sagt hier der Herr, er wird sich dann wird zu dir zurückkommen, der Friede. Also das mit dem Friedensgruß Shalom, das ist keine schlechte Sache. Deine Worte haben Kraft. Friede diesem Haus. So ist das Evangelium. Eine gute Botschaft. Sie verkündet Frieden mit Gott, wie uns in Römer 5,1 gesagt wird, und sie verkündet Frieden zwischen den Menschen. Darum ist das Evangelium einfach so toll. Ja, dieser Frieden mit Gott, die Basis, schafft dann auch Frieden zwischen den Menschen. Und noch eins, es heißt in der Waffenrüstung, die im Epheser Kapitel 6 aufgeführt wird, Vers 15, seid beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Hier spricht der Paulus vom Evangelium des Friedens. Also wir sollen Friedensboten sein mit dem Evangelium. Wir verkünden das Evangelium und sind Friedensboten. Wir bringen den Frieden auf diese Erde. Nicht die Politiker. Wenn jemand meint, die Politiker schaffen Frieden, das werden sie nicht schaffen. Das ist der Friede, den wir Christen ausbreiten. Mit dem Evangelium und mit unserem Friedensgruß. Und wenn du nicht bloß sagst, Frieden diesem Haus, sondern du kannst auch sagen, Frieden dieser Nation, dann tust du da deinen Teil dazu. Also sprich Frieden aus, weil Gott ein Gott des Friedens ist. Und wir haben nämlich einen Friedensbund. Das muss ich jetzt auch noch dazu sagen. Jesaja 54,10 sagt uns das. Meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ein Friedensbund ist zwischen Gott und uns gestiftet worden, geschlossen worden. Und das ist eine Aussage. Also wenn irgendwo in deinem Leben der Friede fehlt, dann geh zu deinem Gott des Friedens, zu deinem himmlischen Papa und geh im Glauben, dass ein Friedensbund besteht und bitte ihn, dass er den Frieden in deiner Seele, in deinem Umfeld, wie du es noch brauchst, einfach wiederherstellt. Ja, der Herr vermag das zu tun und will das auch tun. Der Paulus schreibt oft in seine Briefe, beendet, der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Zum Beispiel Römer 15,33. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen, sagt der Herr. Amen, haben wir gesagt, so sei es, so ist es. So ist es, nicht so sei es, so ist es. Auf Bayerisch Basta. Ja, das bayerische Amen ist Basta, oder? Aber es ist wahr. So ist der Gott des Friedens sei mit euch allen. Das ist der Wunsch von Paulus und sein Gebet. Und der macht es nicht aus Spaß. Der hat jetzt nicht gesagt, ja, heute schreibe ich den Friedensgruß noch hinten dran, damit er sieht, jetzt ist der Brief zu Ende. Es hat eine volle Absicht gehabt. Ja, er möchte, dass der Gott des Friedens mit allen ist. Weil ein Friedensbund besteht und weil sein Reich ein Reich des Friedens ist. Okay, Leute, die Stunde ist schon wieder rum. Jetzt wollen wir den Herrn, den Gott des Friedens, den Lobpreis geben, der ihm gehört. Danke, Jesus. Ich spreche jetzt den Frieden frei. Über uns allen oder in uns allen. Deinen Frieden, Herr. Du hast mir gesagt, Herr, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht den Frieden, den die Welt anbietet, der ist nämlich trügerisch, aber du gibst uns deinen Frieden. Und den setzen wir jetzt frei. Frieden in unseren Herzen. Frieden in unseren Seelen. Den Frieden Gottes, der allen Verstand weit übersteigt, der jede Sorge, jede Angst, jedes Bedenken, jeden komischen Gedanken einfach wegspült. Genau diesen Frieden, ich setze ihn frei in Jesu Namen. Aller Druck und aller Stress und alle Treiberei ist gebunden und beseitigt mit dem Frieden Gottes. Der Fürst des Friedens ist in uns. Der unseren Frieden will, er ist in uns. Der Friedefürst. Und ich preise dich, Herr, dass der Friedensbund geschlossen ist. Und niemand kann ihn auflösen. Der Friedensbund ist geschlossen. Preis und Ehre sei dir, Jesus. Halleluja. Der Friedensbund, den du geschlossen hast. Der Herr, unser Erbarmer. Dein Friede wird kein Ende haben. Dein Friede wird kein Ende haben. Dein Friede hört niemals auf, Jesus. Weil deine Gnade niemals aufhört, somit auch nicht dein Friede. Lobpreis und Ehre dir, Herr. Empfangt, spricht der Herr. Empfangt von meiner Fülle. Empfangt von meinem Frieden. Empfangt. Der Freiheit habe ich euch frei gemacht. Lasst euch nicht wieder von irgendetwas in Unfreiheit bringen. Zur Freiheit habe ich euch frei gemacht, spricht der Herr. Seid frei. Erlöst. Erlöst. Leben habe ich euch gegeben. Leben in Fülle und Überfluss. Lasst euch nicht von den Medien in ein falsches Fahrwasser drücken. Ich habe euch befreit, ich habe euch erlöst. Glaubt meinem Wort, spricht der Herr. Glaubt nicht den Lügen Satans, die massenhaft verbreitet werden. Glaubt dem Wort, mein Friede wird Raum haben. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Leben sind sie denen, die sie finden. So höre meinen Worten zu, suche meine Worte, spricht er. Suche meine Worte. Lass sie nicht von deinen Ohren weichen. Lass sie nicht von deinen Augen weichen. Friede wie ein Strom. Friede fließt wie ein Strom. Danke, Herr. Wir sprechen jetzt auch deinen Frieden aus, Jesus, über den neuen Nahostkonflikt, über Israel und Palästina. Wir sprechen dieses Shalom aus in deinem Namen. Friede diesem Land. Friede dieser Region. Shalom Frieden. Shalom Frieden. In Jesu Namen. Wir preisen dich, Jesus, dass du bezahlt hast, Jesus. Ja, und es ist jetzt ein Gebet, dass du dich offenbarst, Herr, diesem Land unten, diesen Menschen, dass du dich offenbarst, Herr, dass du der Messias bist. Herr, dass du ihnen Gnade schenkst, die Augen öffnest, dass sie dich erkennen, Jesus, und deinen Frieden bekommen, Jesus. Deinen Frieden. Nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern Friede, Gnade, Vergebung, Versöhnung, Heilung. Das sind deine Botschaften, Jesus. Du, Herr, bist ihnen eine feurige Mauer. Du bist ihnen eine feurige Mauer.